Ja, es sind eine ganze Menge Rückfragen gekommen. Als erstes ein Statement. Die Sichtweise war für mich überraschend, aber gut. Und dann die Frage von jemand anderem. Wie erkenne ich, ob mein Denken, Reden, Handeln richtig ist? Wie erkenne ich überhaupt meinen richtigen Weg?
Ich bleibe mal, also es gibt verschiedene Ansätze. Ich versuche mal bei dem Thema heute zu bleiben, wie ich das von dem Thema heute beantworten würde. Dem, was Luther, ich sag's mal mit Luther, Luther sagt, stell mal die Frage nach hinten, was richtig ist. Die erste Sache ist, was sagt die oberste Instanz in diesem Universum über dein Leben? Für ihn, okay, es gibt einen Gott, einen wirklichen Gott. Was denkt er über mich? Und er durfte erkennen, er sagt, es ist gut. Ich habe Freude an dir. Und dann aus dieser Liebe zu leben, jeden Tag sozusagen zuerst seinen Urteilsspruch über mein Leben zu hören, der aufgrund seiner Liebe seines Sohnes und seiner Hingabe erfolgt ist. Und er meinte, aus dieser Liebe, wenn ich erkenne, mein Herz erkennt, ich bin geliebt, dann folgt etwas. Nämlich, dass ich selber anfange zu lieben und befreit zu sein. Und dann erkenne ich auch, was richtig ist und was gut ist. Denn die Frage ist, warum wollen Sie, warum willst du denn das Richtige und Gute von deinem Leben wissen? Damit du wieder der ersten Matrix folgst? Ah, das ist richtig, dann tue ich das, dann habe ich ein gutes Gefühl. Anders, es beginnt bei einer Beziehung und bei einer Begegnung und dem, was Gott über mein Leben setzt. Und daraus folgt, was richtig und was gut ist. Das ist ein total spannender Weg. Und er meinte, sagt, wir müssen immer bei der ersten und entscheidenden Sache anfangen, nämlich bei dem, was er über mein Leben sagt und denkt. Ich hoffe, das war so einleuchtend. Dann gibt es natürlich noch konkrete Sachen, aber das ist nochmal was anderes, genau.
Dazu passt die nächste Frage. Als Frage formuliert, das kann doch nicht bedeuten, dass ich immer wieder bewusst Schlechtes tue und dennoch Absolution bekomme? Fragezeichen, ja,
das ist die Frage, die sich unmittelbar anschließt. Ich habe lange mit Luther deswegen gerungen und die Reformatoren waren sich in dieser Frage ein bisschen, was heißt uneins, da haben sie sich gekämpft. Der Luther würde immer sagen, diese Frage stellt sich gar nicht mehr. Wer von dieser Gnade dermaßen erwischt worden ist und begreift, was Gott da über sein Leben denkt und was er getan hat und sein Herz immer erfasst, der wird gar nicht auf den Gedanken kommen, was Dummes zu tun. Ne? Der reformierte Theologe würde sagen, nee, da gibt es schon das menschliche Herz ist trügerisch und so, wir brauchen auch schon gewisse Sätze und Regeln, die das immer wieder eindämmen. Luther würde sagen, nein, das entsteht intuitiv immer wieder. Das ist die Frage nach den guten Werken, wie sie denn letztlich entstehen. Aber beide sind sich einig, ob reformiert oder lutherisch, die Evangelischen sagen, am Anfang steht die Liebe Gottes und zwar in dem rechtfertigen, gnädigen Handeln Jesu. Und dass das mein Herz erwischt. Ich glaube auch, dass es so ist. Man kann sich das ja mal selber überleben. Wenn ich Gnade erfahren habe, selber, dann macht mich das frei. Und dann macht das mein Herz weich. Im Gegensatz zu, dass ich sage, und jetzt setze ich der Person noch richtig eins drauf, die mir gnädig gegenübergetreten ist, das glaube ich nicht. Nee. Aber okay, kann man ja weiter dranbleiben an dem
Thema. Und zur gleichen Thematik, eine Frage zum Schaubild, meine Lebensleistung. Priorität Familie. Es liegt nicht nur an meinem Tun. Trotz meinem korrekten Handeln kann das total in Schieflage sein, weil andere anders oder falsch ticken. Gottes Urteil über mich und mein eigenes mag okay ergeben. Und trotzdem stimmt mein Lebensgefühl nicht. Was meinst du, Johannes, mit Lebensgefühl? Was mit Gericht?
Okay, das ist super, super Ansatz. Genau, es geht nicht nur um mein Tun bei diesen Göttern. Also wenn zum Beispiel, ich muss ein perfekter Familienoberhaupt sein oder, was heißt Oberhaupt, Elternteil, da kann man alles geben und trotzdem versagen. Vielleicht aber auch, weil im Auge von anderen versagen, weil sie sagen, so wie du das machst, ist falsch. Und genau auch hier, fang bei diesem Punkt an. Wenn der Allmächtige, der höchste Wesen im Universum sagt, ich habe Freude an dir, ich habe Freude an dir, dann werden diese anderen Stimmen leiser. Und das muss das Herz täglich hören. Leute, unsere Herzen sind umkämpft. Ja, und sagen, okay, wenn das die wichtigste Stimme ist, dann will ich die vielleicht auch zuerst und vor allen hören. Und dann werden diese anderen Stimmen leiser. Und dann kann ich diesen anderen Stimmen anders begegnen. Ich kann sie ordentlich einsortieren. Ich kann dann vielleicht berechtigte Kritik auch annehmen. Oder ich kann unberechtigte Kritik stehen lassen. Aber es macht mit mir nichts mehr, weil gerechtfertigt bin ich sozusagen schon. Versteht ihr? Es geht dieses Prinzip, das Evangelium, auf jeden Bereich unseres Lebens anzuwenden, da reinzudenken, zu meditieren. Und es verändert unsere Lebensweise, unsere Art und Weise in jeglicher Form. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass hängt nicht immer daran, ob ich versagt habe oder nicht. Es geht doch durch äußere Umstände. Übrigens, wenn mein größter Wert Sport ist, dann kann ich alles geben. Ja, und dann fährt mich jemand an und dann habe ich ein kaputtes Bein und dann denke ich, es ist mein Leben verwirkt. Dann sagt der Gott, Sport über mich, du hast versagt. Nicht aufgrund deiner Leistung, aber hast dein Leben ist jetzt verwirkt. Merkt ihr? Also, es geht auf verschiedenste Art und Weise, dass uns diese Götter sozusagen, wo unser Herzen gut finden, uns verurteilen können. Deswegen ist es wichtig, sich an den obersten Gott zu wenden.
Die nächste Frage schließt unmittelbar an. Warum schickt der gnädige Gott den Mensch ohne Hochzeitskleid in die Finsternis hinaus?
Ha, das sind die Bibelkenner, ne? Guck mal. Hat da irgendwer irgendwelche Evangeliensprüche? Also das müssen Sie Jesus persönlich fragen. Okay, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Vielleicht ist mit diesem Hochzeitskleid genau das gemeint. Kann ja mal überlegen, nämlich die zweite Matrix, Hochzeitskleid hat der begriffen hat, dieses Kleid, das kann ich mir nicht selber machen, es gibt nur ein Kleid, was perfekt ist. Und das ist das von Jesus Christus. Und in dem Moment, wo ich ihm glaube, zieht Gott es mir an und sieht mich so an, als ob ich Jesus wäre. Und deswegen steht sein Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude, unumgänglich und egal, was ich getan habe. Aber der sagt, nee, ich lebe noch fröhlich in der ersten Matrix, denn ich bin ein guter Christ und ich gehe auch regelmäßig zum Gottesdienst und ich spende meinen Teil und ich bin lieb zu jedem anderen, der verfolgt zwar als Christ immer noch die erste Matrix und sagt, Gott, ich will mit dir rechten, sprich dein Urteil, ich bin perfekt. Und dann sagt er, hey, du versuchst mit deinem eigenen Kleid, du hast nicht das Hochzeitskleid, was du brauchst. Vielleicht ist es der Ansatz. Ja, aber ja, da können wir ja auch noch mal ein bisschen Bibelkunde betreiben.
Gleich die nächste Frage dazu. Hätte die Reformation nicht nur im Denken über die richtige Gottesbeziehung enden können? War die Spaltung der Kirchen der richtige Weg?
Ha. Willkommen in dieser Welt. Ja, auch Bruder Martin Luther war nicht vollkommen und alle anderen auch nicht. Wir verrennen uns in den Nebenkämpfplätzen immer wieder. Das ist halt so. Irgendwie sind wir zu blöde dazu. Das stimmt, vielleicht hätte es daran enden können. Aber es gibt ja auch bis heute eine katholische Kirche. Also es gibt eine große Fraktion, die sagt, wo ist euer Problem? Was ihr da erkannt habt, ist für uns nicht neu. Wir leben das trotzdem so und so. Also, das hat wohl mit der menschlichen Natur zu tun. Und vielleicht auch damit, dass wir das erste Modell wieder, ich bleibe beim Kontextpredigt, so sehr lieben. Weil dann geht es ja doch immer noch um uns. Wir wollen ja was vorweisen. Und sei es dann wenigstens, ich habe die richtige theologische Erkenntnis oder was auch immer. Who knows? Auch die Reformatoren lebten letztlich aus Gnade und haben versagt an diesen Punkten, an manchen Punkten.
Und zuletzt eine Frage zu einem Thema, das in der Predigt nicht vorkam. Okay. Was ich an Luther nicht verstehe, warum hatte er so eine große Abneigung gegen Juden?
Ha, das wollte ich gerade noch zitieren. Ne? Das verstehe ich auch nicht. Man hat überlegt, also der hat ja am Anfang schon sehr positiv über die Juden geredet. Aber auch, weil er meinte, yes, jetzt haben wir es erkannt und jetzt werden sie sagen, super, Gott ist gnädig. Und jetzt werden alle Juden zum Christentum übertreten, nach dieser Erkenntnis, nachdem wir die freigeschaufelt haben. Haben sie aber nicht. Und umso mehr er predigte und machte und merkte, die vorher nicht zum Christentum übertreten, ist er vielleicht daran bitter geworden. Und dann schwappt es über.
Das war dann wieder das erste Muster.
Korrekt. Das wäre dann wieder das erste Muster. Und dahinter steckt aber noch eine große Sache. Theologie betreiben ist nie ein Ende. Wer versteht denn schon den Ratschluss Gottes mit seinem Volk Israel? In all unseren Mühen. Da spielen auch ganz andere Stellen rein. Vielleicht war es noch nicht an der Zeit, dass sie den Messias, den Retter erkennen. Das wissen wir nicht. Es gibt so viele Sachen, die entziehen sich an dieser Stelle. Und er wurde halt bitter. So ist es die Überlegung, warum man Luther daran bitter geworden ist. Aber dahinter steckt ja noch eine größere Frage, nämlich das Zusammenspiel von Judentum und Christentum. Aber das vertagen wir auf später.
Danke für Ihre Fragen. Danke für deine Antworten.